Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute hören Sie eine Folge aus der Sommeredition von Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Die Sommeredition informiert Sie direkt über die Arbeit der DGS.
Hallo Herr Dr. Überall, wir sprechen ja heute über das sogenannte Fibromyalgie-Syndrom, eine der häufigsten Schmerzerkrankungen und eine Erkrankung, die auch sehr spät meistens diagnostiziert wird. Sie haben kürzlich in der Zeitschrift Schmerzmedizin erste Ergebnisse aus dem DGS-Praxisregister Schmerz veröffentlicht. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse?
Das Wichtigste, glaube ich, war, dass wir lernen mussten, dass trotz aller Beschäftigung um dieses Syndrom, das ja durchaus zu den eher häufigen chronischen Schmerzerkrankungen gehört, es unverändert unwahrscheinlich lange dauert, bis die Diagnose konkret beim Patienten angekommen ist. In der Analyse, die wir durchgeführt haben auf der Grundlage der Daten aus unserem Praxisregister Schmerz, waren es im Mittel 16 Jahre. Das heißt, wir hatten unter Umständen auch Patienten, bei denen 20, 30 Jahre eine Erkrankung behandelt wurde, ohne eigentlich aber konkret zu wissen, was es ist. Und diese Unsicherheit oder auf der anderen Seite von therapeutischer Sicht aus häufig diese permanente Suche nach irgendetwas anderem, weil man sich nicht der Diagnose Fibromyalgie oder Fibromyalgie-Syndrom widmen möchte, die wird ab einem gewissen Zeitpunkt sowohl für die Therapeuten, aber insbesondere auch für die Patienten zu einem Problem, weil diese Verunsicherung sich auch bei den Patienten dahingehend ausdrückt, dass er irgendwo vielleicht doch noch irgendwas versteckt sein könnte, dass man diagnostizieren, dann vielleicht auch behandeln könnte. Und damit werden Ressourcen, körperliche Kräfte, Stärken verloren gegangen oder gehen verloren, weil die Patienten sich immer auf dieser Suche und nicht auf der Beschäftigung mit der eigenen Erkrankung befinden.
Ganz aktuell haben Sie ja den Praxisleitfaden zur Diagnostik der Fibromyalgie herausgegeben, der die Praxisleitlinie zum gleichen Thema kompakt zusammenfasst. An welche Ärzte richten sich diese Empfehlungen, die im Praxisleitfaden stehen?
Nun, dieser Praxisleitfaden richtet sich zunächst einmal an alle Ärzte, aber auch an alle Betroffenen. Er hat eben zum Ziel, die Diagnose, die eigentlich bei der Fibromyalgie relativ einfach ist, wenn wir uns die neuesten diagnostischen Kriterien und Vorschläge der internationalen Gesellschaften anguckt, die ja wirklich rein auf die Symptomlast der Patienten abzielt, die man eigentlich durch Abhaken von verschiedenen Kriterien abfassen kann, dann ist die Diagnosestellung eigentlich eine ganz einfache und die kann sowohl Patient als auch Therapeut durchführen. Und auf therapeutischer Seite muss man da kein Spezialist sein. Man muss nur Interesse haben an dieser Erkrankung und sich den Problemen eines Patienten einmal widmen. Wichtig ist uns, mit diesem Praxisleitfaden vor allem gewesen, Vorurteile auszuräumen, die sowohl auf Patientenseite als auch auf Therapeutenseite bestehen. Nach dem Motto, es gäbe keine Fibromyalgie, weil irgendwas anderes würde ja zugrunde liegen. Oder Fibromyalgie ist eine Neuropathie, was vielleicht bei einem Fünftel der Patienten überhaupt nur stimmt. Oder Fibromyalgie ist eigentlich eine Depression, was auch nicht stimmt. Es gibt einen Zusammenhang, aber es ist nicht ursächlich durch die Depression zu erklären. Und der wichtigste Punkt war uns zu erklären, dass Fibromyalgie eben keine Ausschlussdiagnose ist, sondern eine Diagnose, die wirklich konfirmativ, wie man heute sagt, bestätigend durch das Vorliegen bestimmter Kriterien bei einem Patienten bestätigt werden kann, nachgewiesen werden kann und dann auch parallel zu anderen Diagnosen bestehen kann. Also eine Fibromyalgie ist nicht das, was übrig bleibt, wenn man alles ausgeschlossen hat, sondern eine Fibromyalgie ist eine eigenständige, phänomenologisch definierte, kriterienbasierte Diagnose, die Patienten und Therapeuten hilft.
Das ist ja nicht der erste Praxisleitfaden, den Sie herausgeben. Diese Praxisleitfäden fassen die Praxisleitlinien zusammen. Welchen Sinn hat das und warum gibt es jetzt zusätzlich die Praxisleitfäden?
Das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben uns ja lange geweigert, sowas zu etablieren und wir sind wie die meisten ja auch der Meinung, dass Leitlinien als höchstes Konstrukt der evidenzbasierten Medizin und der evidenzbasierten Entscheidungsfindung in der Medizin das Ultima Ratio und das Bestmögliche sind, der Goldstandard, wie es so schön heißt. Das Problem ist nur, wenn Sie sich so eine Leitlinie mal angucken, dann dauert es unwahrscheinlich lange, bis die erstellt werden. Dann sind das in der Regel gigantische Papiertiger, mehrere hundert Seiten mit allem, was dazugehört. Es dauert lange, bis sie erstellt wurden. Es dauert auch lange, bis die Literatur, die Evidenz in solche Leitlinien sich auch wiederfindet. Und wir haben gesagt, das kann es nicht sein. Wir brauchen ein Instrument neben den Leitlinien, das darauf aufbaut, das aber die wesentlichen Informationen extrahiert und in einer komprimierten Form so darstellt, dass jeder, der ein bisschen Zeit hat und sich ein bisschen mit dem Problem befassen möchte, innerhalb kürzester Zeit einen guten Standard hat, um in seiner praktischen Arbeit mit seinen Patienten solche Empfehlungen umzusetzen. Und das geht mit Leitlinien nicht. Das geht mit Leitfäden hervorragend.
Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass die Fibromyalgie eine der häufigsten Schmerzerkrankungen ist. Die Prävalenz liegt etwa zwischen 1,4 und 6,6%. Und nur damit man es mal so einordnen kann, wie häufig sind denn chronische Rückenschmerzen oder chronische Kopfschmerzen?
Da rühren Sie jetzt gleich an einem kritischen Punkt. Wenn wir natürlich solche Volkskrankheiten wie die Rückenschmerzen mit einer Prävalenz bei Frauen im chronischen Bereich um die 16%, bei Männern um die 12% oder Migräneerkrankungen irgendwas zwischen 10% und 12%, je nach Population, adressieren, dann erscheinen auf den ersten Blick die Prävalenzdaten zur Fibromyalgie mit 1 bis 5 bis 6% eher gering. Aber wenn man das betrachtet über die Last der Erkrankung dieser Patienten, über die Häufigkeit, über den Umstand, dass Fibromyalgie-Patienten ja diese anderen Erkrankungen noch on top haben, dann muss man einfach sagen, dass wahrscheinlich die Fibromyalgie in der Kombination aus Prävalenz, also Häufigkeit und Erkrankungslast, das haben unsere Untersuchungen eindeutig belegt, wo so ziemlich die schwerwiegendste chronische, nicht tumorbedingte Schmerzerkrankung ist, mit der man sich so als Patient herumschlagen muss.
Bei welchen Symptomen sollten Ärzte denn an Fibromyalgie denken? Und wenn sie einen Verdacht haben, welche diagnostischen Kriterien sollten sie dann anwenden?
Also wichtig ist es zunächst mal bei jeder Schmerzerkrankung, die sich nicht eindeutig einem bestimmten organischen Befund zuordnen lässt. Also Schmerzen, die nicht durch eine Gelenkentzündung, Schmerzen, die nicht durch eine primäre Kopfschmerzerkrankung, wie zum Beispiel bei der Migräne, entstehen, Schmerzen, die nicht durch muskuläre Verspannungen bei bestimmten Kreuzrückenschmerzen entstehen, und Schmerzen, die insbesondere an verschiedenen Stellen des Körpers gleichzeitig auftauchen, ohne dass man eine konkrete Verbindung findet, zumindest mal an das Syndrom zu denken. Also diese generalisierten Schmerzen von Kopf bis Fuß, Mischbilder von Schmerzen mit unterschiedlichem Schmerzcharakter, wären so der erste Kardinalfaktor, der einen dazu führen müsste, dass man an eine Fibromyalgie denkt. Der zweite Punkt ist, dass viele Fibromyalgie-Patienten über Abgeschlagenheit, rasche Ermüdbarkeit, Leistungsunfähigkeit, körperliche, aber auch seelische Belastungssituationen berichten. Der dritte Punkt sind ausgeprägte Schlafstörungen, also das häufige Aufwachen, das Durchführen eines nicht erholsamen Schlafs, die daraus resultierende Tagesmüdigkeit. Das wären so die Kardinalsymptome, die man dann durch kategoriale Zuordnungen, also wo tut es weh, welche Lokalisationen sind es, wie ist der Symptomschweregrad, wie sind die Begleiterscheinungen, immer weiter schärfen kann, um dann im Endeffekt wirklich auch bei der Fibromyalgie-Diagnose zu landen.
Das hört sich ja sehr gut nachvollziehbar an. Warum ist die Diagnose dann so schwierig und dauert so lange?
Das ist genau der Trick in der Medizin. In der Medizin ist eigentlich alles einfach, solange man daran denkt, etwas durchzuführen, etwas zu realisieren oder sich mit einem Problem beschäftigt. In dem Fall bei der Fibromyalgie haben wir die Situation, dass wir schulmedizinisch darauf trainiert wurden, Dinge zu diagnostizieren, positiv konfirmatorisch zu bestätigen. Und das läuft in der Regel darauf hinaus, dass wir irgendwelche Apparate haben, Laboruntersuchungen, bildgebende Untersuchungen, die uns am Endeffekt einen Befund liefern, der dann die Erkrankung bestätigt oder ausschließt. Und das fehlt nicht nur bei vielen Schmerzerkrankungen, das fehlt insbesondere bei der Fibromyalgie. Denn die Fibromyalgie ist eine Erkrankung, die wir heute in den Formenkreis des sogenannten noziplastischen Schmerzsyndrome subsumieren. Und dazu gehören Schmerzsyndrome, die viele klinische Phänomene zeigen oder miteinander teilen, von denen wir üblicherweise auch in der Schmerzmedizin sagen, na, da ist das kaputt oder das kaputt und wenn ich die Untersuchung mache, dann kann ich das nachweisen. Aber die eben exakt diesen Nachweis nicht bieten. Das ist das Besondere an diesem noziplastischen Schmerzsyndrom. Und darunter leiden nun viele Patienten, weil der Arzt gerne die Diagnose bestätigen möchte. Und das ist auch der Grund, warum viele Ärzte zusammen mit ihren Patienten permanent neue Diagnosen stellen, ausschließen, noch absurdere Untersuchungen durchführen, statt sich einfach zurückzuziehen und zu sagen, was habe ich für Kriterien, entsprechen diese dem Diagnosekatalog für eine Fibromyalgie? Und wenn sie diesem Diagnosekatalog entsprechen, sich auch wirklich zurückzulehnen und zu sagen, dann ist es wohl eine Fibromyalgie, und sich dann zusammen mit dem Patienten auf die Möglichkeiten der Eigeninitiative, der Eigentherapie, aber auch der medikamentösen oder manchmal auch apparativ gestützten Behandlungskonzepte zurückzuziehen.
Welche Krankheitsbilder sind es denn, die der Fibromyalgie ähneln, und was ist dabei in der Differentialdiagnostik dann zu beachten?
Ja, das Problem ist, dass ganz viele Patienten mit einer Fibromyalgie eben nicht nur die Fibromyalgie haben, sondern sie haben dazu noch andere Schmerzsyndrome. Und in diesem Wechselgebilde, in dieser Wechselbeziehung für unterschiedlichste Symptome, fällt es natürlich erstmal leicht zu sagen, naja gut, das sind jetzt Kopfschmerzen, das sind Rückenschmerzen, das sind Gelenkschmerzen, das sind vielleicht rheumatoide Erkrankungen. Und aus dem rheumatoiden Formenkreis kamen ja lange Zeit die Hauptüberlegungen zur Natur der Fibromyalgie. Aber faktisch ist es einfach so, dass keine der genannten Erkrankungen gerade, die durchaus häufig bei Patienten mit einer Fibromyalgie auftreten, wirklich das Gesamtbild der Beschwerden dieser Patienten erklären. Wahrscheinlich ist ja auch diese Zuordnung zu dem noziplastischen Schmerzsyndromtyp nur eine vorübergehende, einfach aus der Not geborene Form der Zuordnung, weil wir nicht exakt wissen, was es ist. Und irgendwann wird vielleicht dann auch tatsächlich mal ein Befund kommen, der all das erklärt. Wahrscheinlich ist es so, dass die Fibromyalgie deswegen diesen sehr bunten Charakter hat und so viel imitieren kann, weil sie auf einer Störung der körpereigenen Schmerzkontrollsysteme beruht. Das heißt, die Patienten haben aus welchen Gründen auch immer, das können exogene Gründe sein, die körperlicher, aber auch seelischer Natur sind, eine Erschöpfung ihrer schmerzeigenen Kontrollsysteme, die dazu führen, dass alltägliche Dinge in ihrem Körper als Schmerz wahrgenommen, als Schmerz fehlinterpretiert, aber auch als Schmerz verarbeitet werden. Und diese körpereigenen Störungen können nun in jedem Bereich eintreten. Sie können Gelenke betreffen, die Muskulatur, die Kopfschmerzen, die Gefäße, die inneren Organe, die körperliche und die seelische Leistungsfähigkeit. Und das erklärt so ein bisschen, warum wir so ein buntes Nebeneinander von unterschiedlichsten Syndromen haben. Das kann eigentlich nur durch so ein körpereigenes Krankheitsbild, durch eine Störung eines körpereigenen Systems wirklich ausgelöst werden.
Das hört sich ja alles sehr belastend an für Patienten. Und Sie sprachen gerade auch schon die möglicherweise seelischen Störungen an. Welche Rolle spielen denn psychische Komorbiditäten?
Die psychischen Komorbiditäten spielen bei den Patienten eine extrem große Rolle, weil wie bei jedem chronischen Schmerzpatienten natürlich irgendwann die Belastung so groß wird, dass sich der Körper, aber auch die Seele an der Suche und an dem Umgang mit der Erkrankung erschöpft. Das ist umso bedeutsamer bei Patienten, bei denen man eigentlich gar keine haptische Diagnose fassen kann und die, wie ich schon erwähnt habe, häufig in diesem Gefängnis aus, ich weiß nicht genau, was es ist und vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen Arzt, der mir sagen kann, was es ist, wirklich entstehen. Wir müssen primär also die Diagnose sichern und uns dann um die entsprechenden Symptome kümmern. Und diese Symptome sind natürlich stark auf der seelischen Ebene. Schmerz wird ja im Grenzbereich zwischen Körper und Seele prozessiert und wird dort verarbeitet. Und damit spielt die depressive Stimmungslage bei Patienten mit einer Fibromyalgie eine unwahrscheinlich große Rolle. Es spielen aber auch noch Störungen wie zum Beispiel aus dem Angst- und dem Stressbereich eine große Rolle. Und wir sehen, dass Fibromyalgie-Patienten im Vergleich zu Menschen mit anderen chronischen, lange Jahre anhaltenden Schmerzerkrankungen sehr viel stärker beeinträchtigt sind. Diese Patienten leiden auch sehr viel stärker unter einer Störung ihres Wohlbefindens, also unter ihrer Fähigkeit, mit ihrer Erkrankung, mit ihrem Zustand zurechtzukommen und zufrieden zu sein. Sie haben extrem häufig Schlafstörungen, sie haben massive Einschränkungen in ihrer körperlichen, aber vor allem auch ihrer seelischen Lebensqualität. Und das Ganze treibt ganz viele dieser Menschen sehr häufig und viel häufiger als bei anderen chronischen Schmerzerkrankungen dazu, sich vielleicht auch mit den Gedanken zu beschäftigen, dem Leid ein aktives, selbstbestimmtes Ende, zum Beispiel durch einen selbstbestimmten Suizid, zu setzen.
Jetzt haben Sie ja auch gerade schon gesagt, dass Sie sich mit dem Praxisleitfaden auch an Patienten richten. Sollen Patienten demnach die Fibromyalgie selbst diagnostizieren oder was ist der Sinn dieser Maßnahme?
In der Schmerzmedizin mehr als in vielen anderen Bereichen der Medizin ist der Patient auf Augenhöhe eben nicht nur eine Vokabel, ein Sinnspruch, sondern ein echter Partner. Und dieser Partner hat Rechte, er hat Pflichten. Er hat vor allem aber auch die Aufgabe, sich selbst mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen. Denn in unserem schulmedizinisch geprägten und natürlich auch von Kostenaspekten geprägten Gesundheitssystem ist nicht immer die Möglichkeit vorhanden, jedem Detail nachzugehen und jeder Besonderheit eines Patienten wirklich Aufmerksamkeit zu widmen. Und von daher ist der Patient ein wichtiger Gesprächspartner, der vorbereitet sein muss auf ärztliche Termine, auf Gesprächstermine, auf Untersuchungen, auch auf Fragen, die er im ärztlichen Gespräch stellen muss. Und da ist es aus unserer Sicht unwahrscheinlich wichtig, nicht nur von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, sondern insbesondere natürlich auch von Seiten der Deutschen Schmerzliga, dass der Patient Bescheid weiß über das, worum es hier gerade geht. Und bei einer Erkrankung wie der Fibromyalgie bietet es sich ja geradezu an, wo wir die Situation haben, dass es eben nicht um Laboruntersuchungen und bildgebende Untersuchungen geht, die die Diagnose treiben, sondern um die Wahrnehmung von körpereigenen Beschwerden. Und wenn man so einen Katalog hat, an dem man wirklich abhaken kann, was habe ich nicht, kann man Patienten helfen, sich selbst besser zu verstehen. Man kann aber auch über diese Selbstverständnis der Erkrankung Ärzten helfen, auf die richtige Spur zu kommen. Und deswegen müssen wir Ärzten und Patienten hier gemeinsam mit solchen einfachen Tools helfen, dieser wichtigen Erkrankung nahezukommen, um dann nach der Diagnosestellung uns endlich dem Bereich der Therapie widmen zu können.
Ganz genau, das ist nämlich meine nächste Frage. Wenn nun die Diagnose steht, nach hoffentlich nicht 30 Jahren, sondern früher, was kann man denn therapeutisch machen? Also welche Ansätze gibt es da?
Therapeutischerseits haben wir ja auf der einen Seite zugelassene Medikamente. Wenn wir jetzt mal über Deutschland hinaus gucken, in Deutschland haben wir ja nur beschränkte Zulassungen von Medikamenten für diese spezifische Indikation. Aber wenn wir uns mal zurückziehen auf das, was an medizinischer Evidenz weltweit vorhanden ist, dann gibt es Zulassungen für Medikamente auf der Grundlage guter, kontrollierter klinischer Studien für eine Gruppe von Medikamenten, die wir bereits kennen, Antikonvulsiva, hier insbesondere Calciumkanalmodulatoren wie das Pregabalin, die also die neuronale Übererregbarkeit von Nervenzellen mindern können, ohne die normalen neuronalen Aktivitäten zu beeinflussen. Und die zweite große Gruppe von Substanzgruppen, die man auf Zulassungsebene in den Raum stellen kann als Therapieoption, sind sogenannte selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Medikamente, die wir früher aus dem Bereich der Depressionsbehandlung kennen, von denen wir aber wissen, dass sie Mechanismen adressieren, die gerade die von mir angesprochenen körpereigenen Schmerzkontrollsysteme stärken können und damit dem Körper auch in die Lage versetzen, wieder einen vernünftigen Umgang mit der Verarbeitung von physischen Reizen, also Druck zum Beispiel, Bewegung, Muskelinformationen, Gelenkinformationen und Ähnlichem, dass wir diese Informationen wieder richtig verarbeiten können. Das Problem ist, diese Medikamente sind zugelassen, nicht unbedingt zwangsläufig alle hier in Deutschland, aber die Datenlage ist gut und bei dieser Erkrankung, wo sonst nichts anderes hilft, macht es auch durchaus Sinn, an solche Therapien zu denken, aber auch ihre Wirkung ist beschränkt. Und wenn man in großen Untersuchungen Patienten mal fragt, was macht ihr denn noch, dann kommt da eine Vielfalt an Therapieoptionen in den Raum, die sowohl von Verschreibungspflichtigen über Apothekenpflichtige über nicht eigentlich medikamentös der Medizin und der Schmerzmedizin zuordnende Therapieoptionen hinausreichen. Und die Therapieoption, die sich im weltweiten Vergleich als auf der einen Seite seltenste, aber auf der anderen Seite als mit der besten Evidenz im Sinne von Patienten positive Erfahrung versehene Therapie ansieht, ist der Einsatz von niedrig dosiertem Methylnaltrexon. Also eine völlig absurde Therapie, auf die keiner auf den ersten Blick kommen würde, weil sie ja eigentlich die Wirkung von Opioiden antagonisiert. Aber eine Therapie, die, wenn man sie Patienten mal gibt, über Mechanismen, die wir noch gar nicht so genau verstanden haben, in hohem Maße gerade diese Symptomkonstellation aus Körper und seelischer Beeinträchtigung adressieren kann. Die ist nicht zugelassen in Deutschland, sie ist nirgendwo zugelassen, sie gibt es nicht als Fertigarzneimittel, sondern die müsste dann natürlich als Rezeptur auf Anweisung des Arztes in einer Apotheke individuell hergestellt werden.
Und wie oft machen Ärzte das? Ist das tatsächlich eine praktikable Lösung oder muss man extremes Glück haben, einen Arzt zu bekommen, der das auch anwenden würde?
Nun, zunächst einmal sollte man natürlich die Therapien ausprobieren und versuchen, mit denen zurechtzukommen, für die es eine Zulassung, für die es Evidenz gibt. Also die Frage, diese bestimmten Antikonvulsiva, diese bestimmten Antidepressiva, die Frage anderer Therapien, die schmerznäher sind. Aber wenn man sich dann beschäftigt und reflektiert, welche Wirkungen und Nebenwirkungen man ausgelöst hat mit diesen Therapien, sich dann ein bisschen informiert, und wir sind gerade dabei, auch natürlich die allgemeine Bevölkerung, aber auch die Schmerztherapeuten über diese neuen Entwicklungen zu informieren, dann wird man recht rasch auf die Möglichkeit zum Beispiel solcher Therapien wie niedrig dosierte Methylnaltrexon kommen. Der Weg dann, diese Verordnung nicht wie sonst üblich als Fertigarzneimittel, sondern als Rezeptur durchzuführen, ist in Deutschland Gott sei Dank seit 5 Jahren durch die Änderung in der Cannabis-Gesetzgebung nicht mehr wirklich was Außerordentliches, sondern da haben wir lernen dürfen, dass es Rezepturen gibt, die wir als Ärzte verordnen, die der Apotheker dann individuell herstellt und die wir dann den Patienten geben können. Von daher ist die Hemmschwelle der Verordnung solcher Möglichkeiten in den vergangenen Jahren massiv gesunken. Es ist natürlich ein neuer Weg, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss, aber wir haben aus den Interaktionen mit Apothekern und Schmerztherapeuten auf vielen Fortbildungsveranstaltungen gelernt, dass da wirklich das Gespräch das Entscheidende ist und wer mal auf die Idee kommt, sowas zu verordnen als Arzt, kann jederzeit den Apotheker seines Vertrauens anrufen und kontaktieren und zusammen mit ihm über das neue Rezepturformularium, das wir in dem deutschen Apothekerkodex haben, die entsprechenden Anweisungen und Informationen für eine Rezeptausstellung holen und dann natürlich die Frage der Kostenübernahme klären. Das ist auf Einzelfallantrag möglich. Die Therapien sind aber nicht wirklich so teuer, muss man ehrlicherweise sagen, dass sie nicht auch für den ersten Versuch aus der Eigenkasse der Patienten gedeckt werden können.
Ja, wir haben jetzt schon viel über Therapie gesprochen und die Therapie der Fibromyalgie soll ja auch Thema in Teil 2 des Praxisleitfadens sein. Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie weit sind Sie da und wann wird der veröffentlicht?
Ja, dieser zweite Teil des Praxisleitfadens ist ja sozusagen dann der Höhepunkt des Ganzen. Das wäre sozusagen die Sahne auf dem Eis, das wir mit dem ersten Leitfaden, wo es um die Diagnostik ging, setzen möchten. Und da sind wir im Moment dran, das zusammenzustellen. Da wollen wir eben nicht nur das wiederkauen, was wir in den bisherigen Leitlinien schon haben, also die zugelassenen Therapieoptionen, sondern wir wollen ganz gezielt auch ein bisschen diese neuen Optionen, das Methylnaltrexon, Frage natürlich auch Cannabis, muss man sich einfach in dieser Zeit auch stellen, in welcher Rangfolge wir diese verschiedenen Optionen hier empfehlen können. Und wir wollen das Ganze natürlich handhabbar machen. Das ist ja das große Argument des Leitfadens, dass es praxisalltagsorientiert sein muss. Das heißt, hier wollen wir das wirklich zusammendampfen auf der einen Seite wieder, dass wir nicht 100 Seiten Papier haben, wo man sich durchwühlen muss, sondern dass es vielleicht auf einem Vierseiter, der einmal gefaltet, dann wirklich als Schreibtischunterlage auch dienen kann, Informationen vermittelt werden, die ich unmittelbar in die Verordnung übersetzen kann. Und da müssen wir noch ein bisschen Hirnschmalz reinsetzen, weil wir natürlich auch die Daten sichten müssen. Und da müssen wir, wenn wir konkrete Handlungsempfehlungen gerade für nicht zugelassene Medikamente geben, wo wir ja nicht auf Dosis-Wirkungsbeziehungen, Sicherheitsdaten von großen Studien uns zurückziehen können, müssen wir schon konsolidiert sein. Ich erwarte also, dass wir diesen zweiten Praxisleitfaden bis zum Schmerztag nächsten Jahr, also im ersten Quartal, fertig haben und vielleicht auch am Schmerztag nächsten Jahr dann vorstellen können.
Ja, da drücken wir doch die Daumen, dass das klappt und sind schon ganz gespannt. Und damit sind wir am Ende dieses Interviews. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, wenn Sie Interesse haben an diesem Thema und uns zuschauen. Bis dahin.
Vielen Dank, Frau Funk.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.